Schön, dass ihr heute da seid. Hier ist Rüdiger Strattner in seiner Position als der Erntehelfer. Wir laufen ja hier schnell Gefahr, so 19 Zoll Gespräche aneinander zu reihen. Ich habe das Gefühl, wir gehen jetzt vom 19 Zoll Gespräch weiter weg, weil mein nächster Gast, der Timo Bittner, kümmert sich mehr um die Menschen, die an den Geräten stehen und hat sich sehr, sehr grundlegende Gedanken darüber gemacht, ob das alles so passt, wie das gerade gehandhabt wird, und arbeitet massiv an neuen Ideen. Ich mache es mal bewusst so diffus, weil ich könnte im Einzelnen den aktuellen Stand gar nicht wiedergeben, aber freue mich total drauf und übergebe dir das Wort, mal von dir live zu hören, was denn so der aktuelle Status ist deiner Überlegungen.
Ja, Rüdiger.
Hallo.
Schön, dass ich hier sein darf. Also wir können auch ganz viel 19 Zoll reden, aber das ist, ich bin ja als Techniker auch immer noch auf Produktion die ganze Zeit und mache das seit 12 Jahren im Prinzip als Selbstständiger und hab natürlich wie die großen Veränderungen, die wir alle irgendwie mitgemacht haben, Corona ganz vorne dabei irgendwie mitgemacht und das hat mich sehr weit ins Nachdenken gebracht. So, für mich war Corona so ein krasser Wake-up-Call irgendwie so. Für mich war das so eine persönliche Zäsur, dass wir so irgendwie nicht weitermachen können. Also erstmal ich persönlich, aber ich glaube auch als Branche, wenn man sich anguckt, wie die Branche gerade dasteht. Also es fängt betriebswirtschaftlich an, wie viele Leute davon leben können, was für Arbeitspensen dem entgegenstehen, Altersvorsorge, soziale Absicherung. Finde ich, hat Corona schon sehr viele große Löcher und Defizite deutlich gemacht. Und ich habe gerade die Zeit in Corona dann viel genutzt, irgendwie da über Varianten nachzudenken oder... Wie können wir das ändern? Was können wir machen? So, und ich glaube mittlerweile, dass wir einfach die Probleme sind so strukturell, dass wir mit Pflastern da einfach nicht mehr weiterkommen. Und ich glaube, so Dinge wie diese Scheinselbstständigkeitsthematik, das sind alles im Prinzip Symptome von einem größeren Problem, also von einem Kulturproblem auch. Und genau. Also meine Idee dazu ist im Prinzip, dass wir Strukturen schaffen müssen, die es uns erlauben, selbstbestimmt zu bleiben, aber nicht mehr selbstständig. Weil ich habe das Gefühl, dass, und ich schließe mich da persönlich ganz mit ein, dass die meisten von uns machen das ja nicht, weil sie tolle Unternehmer sind, eine tolle Business-Idee hatten, sondern die meisten von uns machen das aus der Liebe zur Sache und wollen unbedingt ihren Technikkram machen oder ihre Toursachen und ich sehe, dass das Unternehmerische sehr weit zurückbleibt und auch die persönliche Absicherung, die dahinter steht. Und ich glaube, dass wir einfach fundamentale Änderungen brauchen und die können politischer Natur sein, so eine Rentenversicherung für alle, Bürgerversicherungen, so sind da große Themen, aber ich glaube, dass auch das viele der Probleme nicht löst. So Probleme wie Vertretung oder wir müssen einfach, glaube ich, da mehr zusammenrücken. Und ich glaube, Verbände sind da ein ganz tolles Tool und auch ganz wichtig für Lobbyarbeit, also das Wirken nach außen. Aber sind einfach sehr limitiert in den Wirkmöglichkeiten nach innen. Weil in dem Moment, wo es irgendwie spannend wird in den Diskussionen oder Absprachen, kommt natürlich die Compliance-Abteilung und sagt, Moment, das Thema können wir jetzt hier an der Stelle nicht so besprechen. Mein großer Vorschlag da ist halt, eine Möglichkeit wäre, dass man halt Genossenschaften gründet. Das ist so ein bisschen angelehnt an die Unions in den USA. Das ist natürlich die Frage, ob wir da ganz hinwollen. Kann man auch anderer Meinung sein, aber dass wir Firmen haben, die uns allen gehören, also die eben nicht einzelnen Geschäftsführenden gehören oder Investoren, die wo wir die Vorstände demokratisch wählen können, wo wir angestellt sind, mit allem, was dazugehört, mit allen Sozialversicherungen, die dazugehören, und dann aber trotzdem die Möglichkeit haben, halt selbstbestimmt im Prinzip weiter unsere eigenen, mit unseren eigenen Kunden zu sprechen, mit unsere Kalender selber zu bestimmen, selber zu gucken, für wen wir arbeiten möchten, wann wir arbeiten möchten. Aber jetzt halt mit der Unterstützung eines größeren Apparats und einer größeren Gruppe an Menschen, die die Sachen, die wir alleine nicht leisten können, im Prinzip auffangen können.
Ich bin gerade ein bisschen zusammengezuckt, wo du die Unions ins Spiel gebracht hast. Ich habe rundum nur negative Erfahrungen mit USA-Jobs, weil ich einfach ehrlich gesagt nie richtig verstanden habe. Ich habe mir immer gedacht, die bräuchten eigentlich alle ein Display auf der Stirn. Ja. In was für Modus sind die gerade? Was kosten die gerade? Wie viel läuft da gerade an Overtime oder was auch immer? Ich fand es einfach unglaublich schwierig. Und das würde, glaube ich, ja wenigen Leuten was helfen. Auf der anderen Seite hatte ich mal einen Job in New York, wo dann tatsächlich aus einem Transporter heraus farbige T-Shirts verteilt wurden, wo dann verschwitzte Leute ihr grünes T-Shirt gegen ein rotes T-Shirt ausgetauscht haben und dann in einem anderen Gewerk wieder am Start waren. Ja. Ich war in Nashville und habe für wahnsinnig teures Geld irgendwie einen Elektriker gebucht, weil natürlich durfte ich da nichts machen. Das war aber der gleiche Typ, der am Tag vorher meine Sachen in den Laden reingerollt hat. Ja. Also sowas, finde ich, darf dann ja nicht passieren, weil das zeigt ja eigentlich nur, wie sowas dann ad absurdum geführt wird.
Hundertprozentig. Ich bin da auch ganz bei dir. Der Schlüssel sind halt die Menschen, die dabei sind. So, und welchen Teil der Union ich meine, ist, dass du im Prinzip als Vertragspartner eine größere Struktur hast. Du bestellst bei der Union deine Techniker und die werden dann von der Union im Prinzip, sind bei der Union angestellt und organisiert. So, ich meine speziell diesen Teil. Dass das natürlich Blüten treibt, wenn man diese Union-Mitgliedschaften zum Teil vererbt bekommt, die Plätze oder weitergegeben oder dieser Gebietsschutz, dass du das nehmen musst. So, ich glaube, das ist dann wird es ganz schwierig und dann ist es auch nicht mehr konstruktiv. Aber was ich meine, ist einfach, dass, was ich sehe bei uns viel, ist, dass diese, wie selbstständig wir alle sind, fehlt uns einfach in Verhandlungen schon an ganz vielen Stellen Know-how, wie verhandelt man richtig, was sind meine Möglichkeiten und auch natürlich, wenn ich jetzt der ideale Unternehmer bin, dann natürlich habe ich vorher genau ausgerechnet, wie meine Kostenstruktur aussieht, wo meine Marge anfängt und dann gehe ich darunter nicht arbeiten. In der Praxis ist das ja aber selten so und auch gibt es schon einige Kollegen, ich selber ziehe mich dazu, der in sehr vielen verschiedenen Branchen ist und deswegen, ich habe kein Haus, was ich abbezahlen muss, ich habe keine Kinder, so ich kann relativ einfach sagen, nee, du, weißt du, wenn du zu den Bedingungen, dann werden wir uns nicht einig und dann ist auch okay, dann arbeite ich woanders. Aber diese persönliche Freiheit ist individuell sehr unterschiedlich und wenn du alleine verhandelst mit größeren Companies, mittlerweile irgendwie mit Legal Teams, habe ich das Gefühl, dass das nicht mehr richtig auf Augenhöhe passiert.
Und das ist jetzt ja alles die Sonnenschein-Variante. Da kommen ja noch Sachen dazu. Das fängt bei einer Allergie an, bei irgendwelchen anderen Sachen, die dich in deiner Arbeitsfähigkeit beeinflussen. Auch mentale Geschichten, was auch immer und sowas. Das darf man ja auch nicht unterschätzen.
Und da geht es mir vor allem auch darum, dass man halt diese soziale Absicherung, vor allem solidarisch, im Großen wie im Kleinen halt hat. Im Großen, wir sind ganz normal angestellt, bezahlen in die Arbeitslosenversicherung ein, in die Rentenversicherung ein, sind da solidarisch über das Große abgesichert, aber auch im Kleinen. So, dass, wenn du eine gewisse Struktur in der Größe hast, so zwischen 100, 300 Leute, wenn dann mal einer ausfällt wegen Schlüsselbeinbruch, Burnout, was auch immer, einfach gibt es eine Struktur, die das auffangen und die das tragen kann. So, und was jetzt in letzter Zeit ja ganz viel passiert, zum Beispiel, dass wir als selbstständige Werkverträge angeboten bekommen, ist ja auch von manchen Verbänden eine große Idee gewesen, Wenn ich aber jetzt als Einzelunternehmer einen Werkvertrag mit jemandem unterschreibe und ich falle dann aus, was ist denn dann? Klar, menschlich telefonieren dann alle Beteiligten wild rum und versuchen, einen Ersatz zu finden. Aber so ganz rechtlich, ich habe für Ersatz zu sorgen. Und ich finde das zum Beispiel an der Stelle nicht, ich finde das nicht seriös, Werkverträge als Einzelunternehmer zu machen. Weil ich ja, ich habe weder die, in den Werkverträgen steckt nicht die Marge, dass ich jemanden, einen Angestellten hätte, den ich vorhalten könnte. Noch habe ich menschlich irgendwie eine Struktur, wo ich auf jemanden zugreifen kann und sagen kann, hey, Mist, ich bin krank, kannst du gehen? Und noch dazu hafte ich ja mit meinem unbegrenzten Privatvermögen an der Stelle. Das heißt, wenn so ein Werkvertrag, wenn es dann mal hart auf hart kommt, sagen natürlich alle, ja, das machen wir dann nicht, aber wenn es dann hart auf hart kommt, dann bin ich direkt privat insolvent. So, und deswegen finde ich gerade das zusätzliche Risiko, was mit Werkverträgen aufkommt, finde ich schwer zu tragen, wenn ich das einmal bis zum Ende durchüberlege.
Halt dich da nicht zurück. Also du rennst da bei mir offene Türen ein. Du hast nur leider gerade ja schon ziemlich dicke Bretter gebohrt, wo du so selbstverständlich irgendwie, dann zahlen alle in die Arbeitslosenversicherung ein, dann zahlen alle in die Rente ein. Ich glaube, letzten Endes muss man ja auch sich überlegen, sieht man eine Chance, dass sich daran mittelfristig etwas ändert? Weil erst dann, glaube ich, kann man ja, man bräuchte ja diese großen Änderungen, um grundsätzlich an diese Strukturen rangehen zu können, oder? Oder sehe ich das falsch rum?
Also, ich bin total dafür, dass es diese großen Änderungen gibt. So. Ich kann ihn nur nicht sehen.
Ja, ja.
Und deswegen ist für mich der Ansatz ganz klar, so, ey, wir haben einfach keine Zeit, auf diese großen Änderungen zu warten und so lange, so, und deswegen, so, ist es für mich einfach so diese Bottom-up-Geschichte, so, wir müssen natürlich, es ist nicht entweder oder, aber ich glaube, dass wir auch selber ganz viel machen können an der Stelle, so, und der Clou an dieser Genossenschaftsidee an der Stelle ist, dass das betriebswirtschaftlich sehr ähnlich zu dem ist, dass eine Firma jetzt Leute selber anstellt. Also wir zahlen denen ein Gehalt in der Genossenschaft. So, es gibt halt, von dem Umsatz verbleibt ein Teil in der Genossenschaft. Der größte Teil davon ist zur Deckung der Arbeitgeberanteile der Sozialversicherung. Und dann muss natürlich die Struktur irgendwie funktionieren mit Festangestellten, die das verwalten. Aber das ist alles relativ vergleichbar zu einem Verkaufspreis der Technikfirmen, die Techniker dann angestellt haben. Und ich glaube, das ist das, was es auch spannend und realistisch macht. Und dann, ich glaube, wir müssen einfach davon weg, dass wir mit Personal Preis machen. So, ich glaube, wir müssen dahin, dass Menschen und einfach ein Given sind in den Projekten und dass man dann über Zusatzleistungen, Material, woanders dann die Konkurrenz aufbaut. Aber ich glaube, wir müssen einfach weg von diesem Gedanken, wo können wir das Material, die Menschen günstig bekommen. So. Und das ist, glaube ich, an der Stelle dann, ja, dann sinkt die Marge an der Stelle, aber ich glaube, es ist auch einfach nicht das für jeden. Also es ist nicht das große Modell, was jetzt für alle das löst. Ich glaube, es ist für wirklich die Leute, die mehr Experten sind, mehr die Menschen sind, die zum Teil einfach auch nicht angestellt werden können von einer Firma, weil die eine Firma die als in ihrem Spezialgebiet vielleicht gar nicht auslasten kann. So. Wenn du jetzt den klassischen Veranstaltungstechniker nimmst, da hat, glaube ich, keine Firma ein Problem, die auszulasten, weil du die schön breit einsetzen kannst. Aber sobald es irgendwie in System, Operating-Positionen geht, ist es, glaube ich, ist es oft schwierig dann.
Du hast meine Stirnfalten gesehen, wo du... Ich sag's nur mal andersrum. Ich sehe das halt so, dass über die letzten Jahre unsere ganze Branche immer noch viele offene Wunden hat. Für mich ist das zum Beispiel eine Geschichte. Ich hatte das jetzt hier in den letzten zwei Tagen einige Male hier auf dem Sofa, so dieses klassische, ich bin Baujahr 68 und wir sind alle irgendwie aus dieser Generation reingerutscht über, dann hat ja am Schluss jemand 200 Mark in die Hand gegeben und gesagt, ja, morgen früh bist du wieder da. Also so dieses klassische irgendwie. Das will ich jetzt gar nicht schönreden. Da hat unglaublich viel gefehlt. Versicherungen und Arbeitsschutz und was auch immer. Aber es gab einfach andere Strukturen und es gab natürlich noch viele, viele Jahre bis vor kurzem auch zum Beispiel ja auch selbstbewusste, gute Helfer. Du konntest irgendwie Jahr um Jahr Produktion machen mit Helfer-Crews, wo du einfach dich gefreut hast und gesagt hast, ey geil, in der und der Stadt habe ich die und die Leute oder sowas irgendwie. Und wir sind, das meinte ich gerade mit diesen Wunden, ich glaube, die ganze Veranstaltungsbranche hat es noch nicht mal ganz überstanden, diesen sowohl Fachkräftemangel, aber halt auch diese überhaupt Arbeitskraftmangel irgendwie so hinzukriegen. Und da ist es, glaube ich, wahnsinnig schwierig, diese Argumentation, die du gerade sehr zu Recht natürlich bringst. Man kann das nicht alles über den Preis machen, aber auch da ist natürlich, das ist ein Riesenwiderspruch, glaube ich, zu dem, was da draußen passiert.
Für mich ist es genau, das passt genau zusammen. Also es ist überhaupt kein Widerspruch, weil wenn du Fachkräftemangel sagst, warum sind die denn nicht mehr da?
Ja.
Weil sie davon nicht leben können, weil sie von dem, was bezahlt wird, nicht gesund bleiben können. Und ich glaube, wir müssen einfach. Ich glaube, es ist gar kein Fachkräfteproblem. Mangel, das ist ein Symptom, das ist nicht die Ursache. So, die Ursache ist ein fundamentales Respektproblem. So, das einfach, es ist einfach normal, dass, also Wochenarbeitszeiten auf Tour von 110 Stunden sind einfach normal. Mhm. Ja, so ist es, machst du nix. Mhm. So, und dann sagen Leute, ich kann das nicht irgendwie. Ich kann nicht 340 Tage im Jahr irgendwie auf on the road sein. So haben viele gemacht. Ich glaube, in deiner Generation, wenn man sich umguckt und vielleicht drüber, gibt es natürlich auch viele Kolleginnen, wo man denkt, oder Kollegen, wo man denkt, ja, okay, wow, wie gut ist dir das bekommen? So, und ich glaube, dass wenn man sich auch viele anguckt, die jetzt auf die Rente zugehen, die auf ihr Konto, auf ihre Altersvorsorge gucken, sind so, hat vielleicht nicht so gut geklappt. Und noch dazu haben wir jetzt einfach eine Generation, so auch Nachwuchsmangel, was total da reinspielt. Es ist einfach nicht attraktiv. Also der Fachkräftemangel, den haben ja nicht nur wir, sondern alle anderen Branchen auch. Und was da an Angeboten gemacht wird, also wenn ich woanders für die Hälfte der Arbeit die doppelte Kohle verdienen kann. Warum soll ich nochmal hier hingehen? Und ich sehe das, diese Wunden sind da, aber ich glaube, dass wir genau das Gegenteil machen müssen. Und ja, komm, wir pushen da jetzt irgendwie durch, weil dann nehmen wir halt das, was an der letzte Atem, der noch da ist, verschwindet dann. Den drücken wir dann raus aus der Lunge dieser Branche. Und ich glaube, wir müssen einfach jetzt uns die Zeit nehmen, die Luft zu holen und die Menschen ernst zu nehmen, einfach, weil seit Dekaden, also ich kenne niemanden, der irgendwie, egal ob jetzt frei oder angestellt, ganz egal, also ich meine, die Überstundenkonten der meisten Angestellten, die ich kenne, sind eher dreistellig als einstellig und wie gesagt, also so eine normale Tourwoche hat halt dann 110 Stunden schnell und wir können natürlich weiter sagen, ja, naja, so ist es, machst du nix, aber dann wird es einfach in kurzer Zeit nicht mehr viele geben. Und es gibt ja nicht diesen einen Tag, wo das kippt und dann sind alle weg. Aber ich finde, man merkt schon über das letzte Jahr und auch dieses Jahr, wie viele Veranstaltungen wirklich floppen oder alle irgendwie froh sind, wenn sie den Tag irgendwie überstanden haben und nicht mehr man gemeinsam mit Profis ein gutes Ergebnis abliefern kann. So.
Ich höre jetzt mal auf, so emotional zu unken und versuch mal, da positiv reinzuschauen. Hast du Siehst du Grundstrukturen? Siehst du Bewegung in die Richtung? Gibt es vergleichbare Entwicklungen, genossenschaftsmäßig vielleicht auch in anderen Bereichen, wo du sagst, das macht dir Hoffnung, da gibt es schon irgendwie Bewegung?
Meinst du jetzt andere Bereiche außerhalb unserer Branche? Oder?
Zum Beispiel, weil es ist ja...
Also die Genossenschaft an sich zum Beispiel erlebt eine riesen Renaissance gerade, weil es auch an der Stelle in anderen Branchen, du hast einfach ein Konstrukt, was nicht die Gewinnmaximierung als oberste Maxime stehen hat, sondern die Förderung des Zwecks. So. Und das heißt nicht, dass man keinen Gewinn macht. Man kann auch Gewinn machen, klar. Aber das ist nicht mehr oberstes Ziel dieser Unternehmung. Und das ist halt so ein bisschen das, was ich sehr spannend finde. Und gerade in dieser, ne, also in Zeiten, wo es um Purpose geht, ne, es soll eine neue Unternehmensform geben, die dieser Bewegung im Unternehmensbereich im Prinzip Rechnung trägt, dass wir einfach an vielen Stellen jetzt uns nach Strukturen sehen, die auch einen Purpose haben, also die einen Sinn haben. Und ich glaube, da sind wir als Branche noch also komplett blank. Also ich glaube, wenn gerade Gen Z jetzt kommt und sagt, hey, wo ist denn der Purpose? Warum soll ich das nochmal machen? Und dann sagen die Leute, ja, weil, warum nicht? Und das ist,
glaube
ich... Du
kannst dich später von schlecht gelaunten Stars anschnauzen lassen.
Genau, so, voll. So. Und das ist, glaube ich, das, wo auch das, was auch eins der Missverständnisse in den folgenden Generationen jetzt sind mit unserer Branche, dass da einfach ganz andere Fragen gestellt werden. So, warum, ja, wie gesagt, die wollen Sinn sehen, wollen Sinn haben. Und wenn wir da keine Angebote machen können, so, ja, du kannst viel arbeiten, damit ich Geld verdiene. Ist das nicht toll? So, nee, vielleicht nicht. So. Und im Softwarebereich gibt es das jetzt viel. IT-Beratung gibt es als Genossenschaften. Klassisch kennt man das aus der Landwirtschaft, da gibt es das schon ewig. Natürlich Banken, genossenschaftliche Banken. Es geht einfach, es bietet sich immer an einer Stelle an, wo man eine Gruppe an Menschen hat, die gemeinsam Ressourcen bündeln wollen in eine bestimmte Richtung.
IT, gibt es da schon Modelle, die du als vergleichbar sehen würdest, wo du sagen würdest, da, die schauen für dich nach was aus, was du dir auch gut für uns vorstellen könntest? Weil ich kann mir vorstellen, dass da die Struktur derjenigen, die da reingehen, relativ vergleichbar sein könnte. Das sind auch viele Individualisten, das sind viele Leute, die halt einfach nicht jetzt unbedingt fest wo reingehen wollen, aber eben aus den ganz anfangs genannten Gründen halt gern so einen Schirm dann in Anspruch nehmen würden.
Ja, man muss das unterscheiden. Also es gibt Genossenschaften, zum Beispiel gibt es einen genossenschaftlichen Hoster, der sagt, du wirst Mitglied in unserer Genossenschaft und der Zweck unserer Genossenschaft ist es, dir Services zur Verfügung zu stellen, Hosting-Services. Du hast deine eigene Infrastruktur und dir gehört quasi dein Hoster mit. So. Und der wird so betrieben, dass diese Dienstleistung, die du in Anspruch nimmst, bezahlt wird und der Gewinn, der gehört zum Teil auch dir. Da gibt es so zweckgebunden. Die haben dann Angestellte, klassisch, die dann im Prinzip diesen Dienst für alle Mitglieder betreiben. Dann gibt es Genossenschaften, die als wie du sagst, als Schirm fungieren, aber die einzelnen Mitglieder sind noch selbstständig. So. Das ist in unserem Bereich, glaube ich, nicht die Lösung, weil einfach dieses Scheinselbstständigkeitsthema sich nur weiter verschiebt in der Kette. Es wird dadurch nicht aufgelöst. Der Unterschied ist, dass einfach als im IT-Bereich die Leute sehr viel höhere Sätze aufschreiben können, sehr viel mehr unternehmerisch tätig sein können dadurch und deswegen betrifft die das weniger drastisch als uns. So. Ich glaube, deswegen ist Genossenschaft ist auch nicht gleich Genossenschaft. So, man muss da genauer in die detaillierte Umsetzung oder die detaillierte Struktur gucken, weil dass die Genossenschaft an sich, wie gesagt, es ist ein demokratisches Instrument, wo man in den Zweck schreibt, was man machen möchte. Und wenn man eine Bank haben möchte, dann macht man eine Bank. So. Ja, aber ich sehe da ganz viel Bewegung in die Richtung, weil auch viele Leute einfach gerade nach Corona verstanden haben, kann ich dieses gesamte Risiko alleine tragen? Mhm. Ja oder nein? Ich würde das für mich mittlerweile eher nein beantworten, weil ich kann dieses Risiko nicht mehr alleine tragen, komplett. Und wenn wir dann noch weitergehen und diese ganze Professionalisierung der Branche, die ja gut ist, mit all ihren Vorschriften, ich finde das gut, aber es wird ja auch immer schwieriger umsetzbar für eine Einzelperson. Also ich bin jetzt seit letztem Jahr, nach den Änderungen der Regeln, kann ich keine Drehstromstecker mehr stecken. So. Und jetzt muss ich den Kurs machen, was ich gut finde, aber das sind dann 15.000 Euro, die ich dann mit dem Umsatzausfall irgendwie jetzt machen muss. Und diese Qualifizierung, okay, wer bezahlt mir die? Ja, natürlich niemand. So. Und es ist vom Datenschutzthemen so, ja, ich bin mein eigener Datenschutzbeauftragter, ich bin auch mein eigener Arbeitssicherheitsbeauftragter, ich bin auch mein... Ich glaube, mit der zunehmenden Professionalisierung und mehr Regeln, die Einzug halten, was ich wichtig finde, wird es einfach immer weniger abbildbar als Einzelperson, all diese Regeln einzuhalten. Mhm. Und wenn ich zum Teil gucke, was jetzt schon an Papier nötig ist, also wenn ich für einen neuen Auftraggeber arbeite, der möchte einen Werkvertrag haben, dann muss ich mit dem Legal Team über diesen Werkvertrag gehen, dann wollen die natürlich meinen gesamten Satz an Versicherungsbescheinigungen sehen. Es wird für mich als Einzelperson immer weniger darstellbar, irgendwie, weil immer mehr Zeit für diesen unternehmerischen Teil drauf geht. Fair, aber ich will das ja eigentlich an der Stelle vielleicht gar nicht machen. Und wenn es da eine größere Struktur gibt, die mir den Rahmen schafft, diese Dinge übernimmt und ich die Möglichkeit habe, mehr Zeit inhaltlich zu arbeiten, dann umso besser.
Du führst ja diese Gespräche, wie wir es jetzt führen, nicht nur hier. An was für einem Punkt bist du? Wie siehst du den Status deines Babys? Wie weit... Ich will das jetzt nicht ad absurdum führen mit dem Begriff Baby. Also ich sehe das ja, du hast ja eine klare Vision. Wie siehst du diesen Status?
Es ist ganz witzig, weil es ist mein Baby. Das ist aber auch kommunikativ das größte Problem, weil ich profitiere davon in keiner Weise. Also das ist... Es sollte nicht mein Baby sein, sondern unser Baby, als Leute, die diese Idee gut finden und sagen, hey, cool, das klingt wie etwas, was wir brauchen. Und wir kümmern uns jetzt darum, dass es das gibt. Und das ist so gerade noch so ein bisschen das, was so eine Herausforderung für mich ist, weil in ganz vielen Diskussionen sind alle, finden das sehr gut. Also egal, ob jetzt Auftraggebende, für die das Scheinselbstständigkeitsthema gelöst wird und die verschiedenen Ansprechpartner. Ausfallrisiken. Du musst nicht mehr mit jeder, diese ganze, es gibt eine Unfallversicherung, Themen. Es gibt eine Haftpflichtversicherung für alle, die da kommen. Wir können Arbeitnehmerüberlassung machen, wir können Werkverträge machen. Für die ist es die Komm aus dem Gefängnis Freikarte gerade. Und für viele Kolleginnen ist es natürlich auch sehr, sehr, sehr spannend. Der Knackpunkt gerade ist einfach an vielen Stellen, dass sowas zu etablieren neben einem normalen Job, den man irgendwie hat als Selbstständiger. Und bei vielen ist es wirklich so: dieses, hey, sag Bescheid, wenn es läuft, cool, ich bin dabei. Aber es ist halt nicht eine Firma, die ich alleine gründen kann, weil es ist halt ein Gemeinschaftsprojekt. Und wir sind jetzt gerade dabei, in vielen Gesprächen mit Kolleginnen und die abzuholen. Im Prinzip ist viel schon geschafft. Es gibt einen Satzungsentwurf und also es ist schon relativ konkret. Wir sind jetzt gerade halt dabei, das Startkapital im Prinzip, ein Konzept dafür vorzubereiten.
Kannst du sagen, über was man da spricht?
Also die ganz harten Gründungskosten sind im Bereich von 8.000 Euro. Das ist sehr wenig. Wir stellen aber jetzt gerade fest, dass im Moment fehlt es uns an Zug, weil wir brauchen 1 bis 2 Leute, die das in Vollzeit ein halbes Jahr machen können. So, also wir zielen jetzt im Prinzip auf im Bereich von 80.000 bis 150.000 Euro. um die Möglichkeit zu haben, das Konstrukt zu gründen, diese 1 bis 2 Vollzeitstellen zu schaffen, um das, um das im Schliff fertig zu machen und dann im nächsten Schritt die Kolleginnen anzustellen an der Stelle. So, weil das ist viel Arbeit. So, und sagen auch viele so, ja, aber das ist ja ganz schön viel Arbeit. So, ja, das ist viel Arbeit. Und das, aber ich sehe es mittlerweile so ein bisschen auch als Wette auf unsere Zukunft. So, weil wenn man, ne, 150.000 Euro, das klingt jetzt wie viel Geld, klar, ist auch viel Geld, aber wenn man das dann auf diese Gemeinschaft umlegt und sagt so, wir starten mit 20 Kolleginnen, die jeder einen Anteil zeichnen für 2.000 Euro, sind, ist der persönliche Invest jedes Einzelnen sind diese 2.000 Euro, dann sind wir bei den ersten 40.000 Euro. Wenn man dann noch Auftraggebende hinzuzieht, die dann vielleicht 3 Anteile zeichnen, 6.000 Euro, dann finden wir nochmal 10 Firmen, die bereit sind, dafür, dass es das geben kann, 3 Anteile zu zeichnen, die ja auch verzinst sind dann später. Sind wir ganz schnell bei diesem Volumen. So. Und es geht da einfach darum, da müssen wir jetzt schauen, dass wir... Also es ist sehr positiv. Es ist... Das Feedback ist gut. Und jetzt müssen wir konkret an diesen Schritt machen. So im Prinzip.
Schön. Ach, Manu. Mir tut es gerade total leid. Ich würde gern zurückspulen und so... Auf der anderen Seite war es, glaube ich, auch gerade ganz wertvoll, dass ich diesen Begriff mein Baby genannt habe oder dein Baby genannt habe, weil das ist despektierlich. Aber letzten Endes ist es, kommt, ich denke, das kommt auch aus diesem Selbstverarschungskonto. Ja. Weil ich sitze hier auch und du sprichst mich mit all dem, was du da gerade an auf dem Minuskonto erwähnst, absolut persönlich an. Kann ich nicht anders sagen. Heute um 11 war dieser Termin zum Thema TÜV-Zertifizierung von Veranstaltungsdienstleistern. Ja. Und auf einmal geht eine riesengroße Klappe in der Bühne auf, wo das Thema Einzelunternehmer kommt. Ja. Im Sinne von, naja, und wie geht denn sowas dann mit Einzelunternehmern vor oder um? Und dann schwebte dieser große rosa Elefant im Raum im Sinne von, naja, das ist eigentlich nicht vorgesehen.
Ja.
Und schon hat man es. Schon ist im Endeffekt wieder zementiert, so, ja, cool, dass ihr das macht, aber so richtig cool dann doch nicht.
Total. Und ich finde, was für mich so wichtig geworden ist, ist diese große Frage, die wir uns stellen müssen, wie wollen wir in Zukunft arbeiten? Das heißt, wie können wir das machen, dass wir dabei glücklich sind, dass wir dabei genügend Geld verdienen, um davon zu leben, dass wir sozial fair abgesichert sind? Und ich glaube, das ist, ich bin da, glaube ich, im Kopf auch schon viele Schritte weiter als viele andere, aber für mich ist es halt diese Unterscheidung selbstbestimmt und selbstständig. Und zurzeit kann man nur selbstbestimmt sein, wenn man selbstständig ist. Und ich glaube, wir wollen alle unbedingt selbstbestimmt sein. Aber selbstständig nicht so sehr. Und ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, sich einmal zu reflektieren und zu sagen, okay, warum will ich das machen? Warum will ich selbstständig sein? Und ich sehe bei mir und bei anderen, dass ganz viele diese Selbstständigkeit halt nicht ausfüllen können mit allen betriebswirtschaftlichen Konsequenzen. Und wenn man sich dann zurückbesinnt, so, warum bin ich das? Warum will ich unbedingt selbstständig sein? Ist es selbstständig oder ist es selbstbestimmt? Und ja, wenn man sich in so eine größere Struktur begibt, muss man miteinander reden. Aber man kann auch miteinander reden. Und was ich halt an ganz vielen Stellen auch sehe, das ist, ist jetzt, was ich für mich persönlich eine Realisierung, aber ich glaube, ich sehe auch, dass du hast die guten alten Zeiten angesprochen. Ne? Früher war das ja so, man war halt verbunden in dieser Firma. Man war halt irgendwie selbstständig, aber man war auf der Weihnachtsfeier, man war fester Stamm der Kollegen. So, man hatte ein Zuhause in diesen Firmen, auch wenn man da jetzt nicht angestellt war. Das hat sich im Rahmen der Professionalisierung der Branche ganz stark reduziert. Und an ganz vielen Stellen sind wir halt irgendjemand, der jetzt irgendwo irgendwas macht. Gebucht von irgendjemandem, den wir noch nie gesehen haben. Mit Kollegen, die wir auch noch nie gesehen haben vielleicht. Und ich glaube, dass dieses Teil einer größeren Struktur sein, ja, das erfordert mehr Kommunikation. Aber ich glaube auch, dass das ein total positives Element sein kann. Mhm. Also die Momente, wo ich neidisch auf Festangestellte schaue, sind die Momente von Weihnachtsfeiern, sind die Momente von, hey, okay, du bist Teil einer größeren Struktur, mhm, und das ist das, wo ich mich auffreue, so als einfach ganz als softes Ding, so wieder Teil von was Größerem zu sein, Teil an was mitzubauen. Und
ja, du bringst es ja perfekt auf den Punkt durch diese Betrachtung, was ist Selbstbestimmung, was ist Selbstständigkeit. Ja. Und letzten Endes ist dann der höhere Wert die Selbstständigkeit. Eigentlich ist der höhere Wert die Selbstbestimmung.
Genau.
Ja.
So, und ich glaube auch, dass, wenn man jetzt mal einfach diesen... Also ja, es ist ganz wichtig, die ganze Skepsis auszuräumen und über, mhm, die Probleme zu sprechen. Aber wenn man jetzt einfach mal so einfach den Kopf ein bisschen wandern lässt, was halt auf einmal möglich wird mit, mhm, mit so Supportstrukturen. Also... Ne? Wir können Hauptquartiere in Städten haben, wo man dann Möglichkeit hat, vielleicht eine kleine Werkstatt, so dass nicht jeder seine Werkstatt zu Hause hat. Mhm. Wir können, da gibt es halt dann vielleicht ein Coworking, wo man irgendwie einen Büroplatz haben kann. Vielleicht gibt es das Floating. Vielleicht kannst du das sogar, wenn ich in andere Städte fahre, kann ich da hin. Vielleicht gibt es Wohnungen. So,
mir kam spontan gerade zu einer Konkurrenzfrage. Mir kam so die Frage auf, entsteht eine Konkurrenz zwischen denjenigen, die in diese Arche gehen, sag ich mal, die praktisch jetzt sagen, ich will da mitmachen, geil, ich committe mich, und denjenigen, die halt sagen, naja, lass die mal machen irgendwie, ich mach das weiter so.
Ich persönlich glaube nicht an Konkurrenz, also auf unserem Einzelunternehmer-menschlichen Niveau. Natürlich gibt es ganz viel Konkurrenz im Markt, in den Firmen, aber wir haben einerseits ein Fachkräfteproblem und trotzdem Personalkonkurrenz.
Das ist ja, aber ich komme aus der Richtung, dass ich mir denke, es gab jetzt diese Rifle-Gehaltsstudien, finde ich super. Mhm. Es gab alles Mögliche, wo man gesagt hat, ihr müsst doch alle an einem Strang ziehen. Aber erlebst du es im Tagesgeschäft, dass die Leute wirklich die Hosen runterlassen und wirklich offen miteinander reden?
Genau, und das ist ja der Witz, weil sie es ja auch gar nicht dürfen, weil wir dann im Kartellrecht landen. Und das ist der zweite große Vorteil an dieser Genossenschaft, dass das alles vollkommen transparent sein kann. Mhm. Es gibt eine Preisliste, die ist transparent auf der Website für alle zu sehen. Und intern, weil wir alle Teil dieser einen Struktur sind, kann man transparent auflisten, was jeder verdient. Du kannst voll transparent.
Ja, ja, ja.
Und dann löst man halt auch, also gut, dass du es ansprichst, aber ich glaube, dass ganz viel Unzufriedenheit in der Branche auch diese mangelnde Transparenz ist, dass man halt beim 10. Bier im Nightliner dann mal drüber redet und feststellt, dass man sehr weird, weit oder kurz auseinander liegt mit diesen Gagen. Mhm. Und ich glaube, dass, also ein Schmerz mit den Gagen ist, dass sie nicht hoch genug sind, okay, aber ich glaube auch ein großer Schmerz ist diese gefühlte Unfairness, die an manchen Stellen auch wirklich unfair ist, an manchen Stellen ist sie vielleicht nur gefühlt, aber ich glaube auch da, wenn wir da uns gemeinsam hinsetzen und sagen, hey, wie viel kostet das denn jetzt? Mhm. Zum Beispiel könnte man sich in der Tour hinsetzen und sagen, wir statten die Tour komplett aus über einen Werkvertrag. Es gibt ein, also ich, das sind jetzt Ideen, ne, die man dann, an denen kann man feilen, aber zum Beispiel, du hast dann einen Crew-Satz, weil gerade auf Tour ist es ja so, hey, wir sind alle einerseits Crew und alle Buddies und alle auch wichtig, und andererseits gibt es ja doch Hierarchien. Und wenn man sagt, okay, es gibt diesen Crew-Satz, der ist für alle gleich. Mhm. Diese Stunde, die ich leiste, ist genauso viel wert wie deine auf dieser Tour. Und dann gibt es einen Bonus, angepasst an deine Position. So, ne, dass du als FOH vielleicht mehr Verantwortung hast als Mikrofonierer auf der Bühne, und dass du das aber dann total transparent einfach zeigen kannst und kannst dann halt auch sagen, okay, wir müssen jetzt diesen Satz erhöhen, dann erhöht man den Stundensatz halt parallel gleichzeitig für alle. Und ich glaube, dass dieses viel Frust entsteht aus diesem Disconnect von emotional einmal so, hey, Crew Love is True Love und wir sind eine Familie, und dann ist das aber im betriebswirtschaftlichen und im geschäftlichen einfach Nein, jetzt, also das muss jetzt jeder für sich verhandeln und genau. Da kann man jetzt überhaupt nicht drüber reden.
Und da ist man wieder beim Individuellen, der eine ist da super souverän und setzt sich durch, der andere ist eher halt irgendwie, ist zwar fachlich der totale Crack, aber kann sich halt nicht gut verkaufen. Total. Man kennt es ja im Endeffekt.
Und es ist ja auch, ne, der eine lebt in der WG und braucht gar nicht viel, der andere hat aber halt ein Haus und ist Alleinverdiener und das ist, all diese Sichtweisen haben ihre Berechtigung. Also einerseits der intrinsische Blick so, warum soll ich jetzt mehr verdienen als der, wenn wir das Gleiche machen? Was eine Sichtweise ist, die ich wichtig finde irgendwie, gerade in diesem emotionalen Familienkonzept. Aber andererseits, ja, du lebst halt in der WG, ich hab Haus und Kinder, meine Kosten sind höher, deswegen muss ich mehr verdienen. Und wenn du nicht nach mehr fragst, kann das mein Problem sein? Und ich glaube, dass wenn wir da offener und ehrlicher, also ja, wir werden dann wieder mehr sprechen müssen, mehr kommunizieren, aber ich glaube, dass es viel Schmerz verschwindet dabei. So. Ist das einfach? Nein, habe ich nicht gesagt. Aber ich glaube, es lohnt sich. Ich glaube, es ist einfach, ja, es ist ein nachhaltiger Weg, so weiterzugehen.
Schön. Schön, ich bin ganz beseelt gerade, weil ich verkneif mir jetzt ein letztes Statement, was ich, das machen wir jetzt off the record noch. Das ist jetzt super bescheuert, das dann trotzdem hier drauf zu sprechen. Timo, ich danke dir vielmals und ich sage einfach toi 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 für uns alle.
Ja.
Also bleib da dran.
Voll. Und ich glaube, es ist so, vielleicht als letztes, was ich meinte mit der Wette auf unsere Zukunft, das Risiko ist echt gering. Mhm. Also wir schmeißen diese 2000 Euro dann in den Topf und dann gucken wir, was passiert. Und wenn es nicht schwimmt, dann können wir uns weiter alle irgendwo anstellen lassen oder mit der Scheinselbstständigkeit kämpfen oder was auch immer. Aber
Wie viele Leute hast du bisher fest im Boot?
Fest im Boot sind wir um die 10. So. Aber wir haben eine Liste aus 80 Leuten, die unterschiedlich interessiert sind. Also von, hey, voll spannend, halt mich auf dem Laufenden, aber ist für mich persönlich jetzt nicht so relevant. Bis Leute, die sagen, ja, okay, ich habe jetzt irgendwie keine Kapazität oder auch kein Know-how, das jetzt mitzugestalten. Aber wenn es das gibt, dann bin ich dabei. So.
Klasse.
Und ich glaube, es ist einfach... Ich glaube, um nochmal vielleicht den Bogen zu dieser Union-Geschichte zu machen, die Struktur ist nicht der Punkt. Die Menschen sind der Punkt. Wir brauchen die richtigen Leute, die Bock haben, sich darauf einzulassen und die auch einfach ein Standing in der Branche haben und die Arbeit qualitativ hochwertig auch leisten können. Und das ist ganz klar der Schlüssel. So, der Rest ist, ja, wir müssen jetzt uns auf diese Struktur fokussieren, aber am Schluss muss ganz klar sein, das ist das Instrument und das ist die Struktur und da drin müssen einfach gute Menschen sein. So, und das ist, glaube ich, das Wichtigste. So.
Toi, toi, toi. Ja.
Danke.
Alles Gute. Von Herzen.
Super.
Klasse. Timo, danke, dass du mich hier besucht hast.
Ja. Danke für die Einladung.
Für heute hat es sich ausgeslappt. Der Erntehelfer ist vorbei und ich freue mich darauf, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.